Der Aufschrei war riesig. Gefühlt ging vor einem Monat ein tiefer Riss durch Deutschland. 80 Millionen Deutsche diskutierten vermutlich miteinander hochemotional. Und meiner Wahrnehmung nach gab es dabei vermutlich zwei Lager. Das eine Lager feierte den Fortschritt, das andere Lager witterte fast schon Verrat an deutschen Tugenden. Worum ging es? Die große und bedeutungsschwangere Frage: Darf die deutsche Nationalmannschaft nach Jahrzehnten in überwiegend Weiß und Schwarz plötzlich in Pink auflaufen? Und während also wir gefühlt alle hochemotional diese wichtige Frage diskutierten, ging ein kleines Detail auf diesem Trikot fast unter. Denn anders als damals vor 2 Jahren bei der WM stand in diesem Trikot nicht mehr hergestellt mit Parley Ocean Plastic. Die meisten von uns wissen wahrscheinlich gar nicht, dass das jemals im deutschen Nationaltrikot stand und was es damit auf sich hat. Aber leider kann man sagen, ist genau dieses kleine Detail eine Vorlage zu der sehr wichtigen Diskussion darüber, wo fangen Nachhaltigkeitsversprechen an, wo hört es als Greenwashing auf und was sind all die kleinen Grauschattierungen, die durchaus anspruchsvoll und diffizil sind, dazwischen. Und genau um das Thema geht's in den nächsten 60 Minuten. Und damit herzlich willkommen bei Die Zuversichtlichen, eine Diskussionsreihe, in der wir uns regelmäßig der großen Diskussion widmen, wie sieht der Weg in eine nachhaltige Zukunft, eine nachhaltige Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen aus und wie können wir ihn gemeinsam beschreiten. Mein Name ist Zackes, ich freue mich enorm auf die Diskussion heute. Im Endeffekt geht es um 3 Kernfragen. Was ist Greenwashing? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Was ist das Fatale daran, wenn Unternehmen entweder einfach aus Naivität oder Unwissenheit oder vielleicht sogar aus Vorsätzlichkeit uns KonsumentInnen täuschen? Und wie könnte es eigentlich besser aussehen? Die Kommunikation als auch die Produktion dahinter. Und das werden wir wieder in 60 Minuten diskutieren. Im Anschluss natürlich auch mit allen, die im Stream zuschauen. Das letzte Mal waren es schon 5000 Leute. Ich bin gespannt, wie viel es heute sind. Und das werde ich natürlich auch wieder mit meinen Gästen hier auf der Bühne diskutieren. Und ich freue mich enorm auf beide. Extra, wie ich, aus Hamburg angereist, Christian Salewski, vielfach ausgezeichneter Wirtschaftsjournalist, unter anderem auch an der Aufdeckung des Cum-Ex-Skandals beteiligt. Jetzt sitzt er hier als Mitgründer von Flip, einem Impact-Startup, das sich dem Checken von Nachhaltigkeitsversprechen, dem Entlarven von Greenwashing und dem Beschreiben, wie es besser geht, verschrieben hat. Herzlich willkommen, Christian.
Ja, hi. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Ja, eine kleine Runde sitzt auch hier mit uns im Studio in Mainz, daher der Applaus, falls ihr euch im Stream wundert. Worüber ihr euch nicht wundert, ist natürlich über meinen zweiten Gast, denn er ist jedes Mal mit dabei, Reinhard Schneider, Unternehmensinhaber von Werner und Merz und damit von dem Unternehmen, das hinter laut Umfragen der Reinigungsmarke steckt, dem die Deutschen mit Abstand am meisten vertrauen. Das heißt, er weiß ein kleines bisschen was über Nachhaltigkeitskommunikation, Versprechen und auch dem, was es alles dahinter unternehmerisch braucht. Er hat auch ein ganzes Buch darüber geschrieben, die Ablenkungsfalle, die versteckten Tricks der Ökologiebremse und hat wirklich spannend, eigentlich kann man sagen, mit einem Insiderblick aufgedeckt, wie Konzerne vorgehen, wie sie dabei teilweise auch dubios vorgehen und warum eigentlich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit eine wunderbare Ergänzung sein können unternehmerisch, wenn man es denn will. Herzlich willkommen, Reinhard. Für unseren Talk heute schauen wir wirklich am Anfang tief in die kuriose Geschichte um das Adidas-Trikot, einfach weil es wirklich extrem viele Details bietet, die einerseits den Anspruch von Nachhaltigkeitsversprechen auf der einen Seite, Greenwashing auf der anderen Seite beleuchten. Gleichzeitig lernen wir da viel, ganz viel drüber, über durchaus auch das anspruchsvolle Thema Recycling. Ganz viel Basiswissen, was ich zum Beispiel als Endkonsument in der Regel eigentlich gar nicht habe. Es ist sehr schwer zu durchschauen, das steckt alles in dieser Geschichte drin. Und danach geht es dann noch zu den anderen Themen, aber wir starten mit dieser Geschichte. Das heißt, wir starten bei der WM in Katar 2022. Warum hat euch als Flip-Redaktion dieses Trikot so interessiert?
Ja, nicht wegen der besonders erfolgreichen Spielweise unserer Mannschaft. Scherz beiseite, wir haben dieses Trikot hier, das ist das von damals, das muss man nochmal in Erinnerung rufen,
Damals noch in Weiß und Schwarz.
Damals noch, naja gut, das ist ja jetzt auch nochmal in Weiß und Schwarz, das Auswärtstrikot ist pink, mhm. aber das war damals das Trikot und wir beschäftigen uns bei Flip ja vor allem mit Nachhaltigkeitsaussagen von Marken, also wenn Marken sich besonders auf die Bühne stellen und laut Nachhaltigkeit schreien, dann werden wir hellhörig, das ist so der Anfang von unseren Recherchen und hier war eben, weiß nicht, sieht man natürlich nicht, lies es vor, in den Kragen reingesteckt, made with Parley Ocean Plastic and Plastic Waste mit einem QR-Code. Und wenn man den gescannt hat, dann landete man halt in der wunderschönen Marketingwelt von Adidas und flog mit einer Drohne quasi über den Strand in einer Südseesituation und dort war überall Plastikmüll und es wurde eben suggeriert, dass dieser Plastikmüll jetzt genutzt würde, um daraus in mehreren Produktionsschritten Garn herzustellen und das sei dann in diesem Trikot. Also dieses Trikot hilft dabei, den Strand aufzuräumen. Das ist sozusagen die Marketing-Story dahinter.
Ja, es war wunderbar, würde ich sagen. Ich habe zum Beispiel bei Die Ablenkungswanne so im Buch gelernt, dass, glaube ich, im Meer schon 140 Millionen Tonnen Plastik schwimmen. Also umgerechnet 1 Million Blauwale nur als Plastik. Mittlerweile fast mehr Plastik als lebende Organismen. Also scheint doch genau das richtige Thema zu sein, Christian.
Ja, also per se ist da ja gar nichts gegen zu sagen. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wenn das so ist, diese Lieferkette, dann muss man sie doch auch nachvollziehen können. Hm. Und natürlich haben wir dann Adidas gefragt, wurde sich dann sehr bedeckt gehalten und wir haben es dann geschafft, diese Lieferkette wirklich bis zum Ursprung nachzuverfolgen, mithilfe auch von Insidern und vor Ort Recherchen. Wir haben uns zusammengetan mit der Zeit, da sind Kollegen dann auch hingereist und das Ergebnis war dieser Recherche, dass da nicht nur das tolle Ozeanplastik der Organisation Parley for the Oceans, die da ja benannt ist und die eine NGO ist, die auch alle ehrenvolle Arbeit macht vor Ort, drin enthalten ist, sondern zum größeren Teil aus einer Lieferkette, die Adidas selber managt, von der nicht öffentlich die Rede war, und das aus Thailand und den Philippinen, aus dem sogenannten informellen Sektor stammt. Also das sind im Grunde genommen Müllsammlerinnen, Müllsammler, teilweise auch Kinder konnten wir vor Ort sehen, die dann sozusagen einfach nur alten Plastikmüll aufsammeln, der nicht im Ozean ist, das ist das erste Learning, sondern quasi ocean bound, wie man das dann nennt, also er könnte perspektivisch im Ozean landen, eingesammelt wird und vor allem PET-Flaschen werden dann gesammelt und werden dann in einer Lieferkette nach oben durchgereicht und werden dann zu Garn verarbeitet. Also das war für uns sozusagen die Feststellung. Die wunderschönen Bilder von dem Strand, die Drohne, die über den Strand fliegt, Südseeromantik und die mit Parley suggeriert wird, das, was sozusagen uns als Konsumenten verkauft wird, ist nur ein Bruchteil der eigentlichen Wahrheit. Und das war das Ergebnis unserer Recherche.
Also zwei Themen. Das eine ist, es ist gar nicht, wie ich denke, wirklich das Plastik, was eigentlich weg muss aus dem Meer raus oder vom Strand weg, sondern es kann auch irgendwo inlands gesammelt worden sein. Und wir wissen es nicht, aber zumindest ist es sehr schwer auszuschließen, dass dabei in der Lieferkette auch Kinderarbeit involviert war.
Ja, da muss man dazu sagen, dass Adidas natürlich das bestreitet und sagt, das hätte man untersucht und man habe dabei keine Kinderarbeit festgestellt. Mein Kollege, der vor Ort war, konnte das sozusagen mit eigenen Augen sehen, dass sozusagen am Anfang dieser Lieferkette die Flaschen, die aufgesammelt werden, sozusagen, dass die dann Schritt für Schritt weiter nach oben verkauft werden. Das ist natürlich keine Lieferkette, über die Adidas dann sozusagen die unternehmerische Verantwortung am Ende direkt ausübt. Aber natürlich landen diese gesammelten Flaschen auch in diesen Produkten. Das ist ein. Und das andere ist diese grundsätzliche Geschichte, dass Ozeanplastik, das ist ja nicht nur bei Adidas, das ist ja ganz viel, wird das ja genutzt und verkauft, dieser Terminus. Das stützt sich auf eine Definition von Plastikmüll, wo gesagt wird, alles ist erstmal Ozeanplastik, was 50 Kilometer vom Strand, sage ich mal, oder vom Wasser entfernt eingesammelt wird. Also ich sage mal etwas flapsig, eine Plastikflasche, die 49 Kilometer vom Strand weg ausgetrunken wird, ist Ocean Plastic. Eine, die 51 Kilometer vom Strand weg ausgetrunken wird, ist kein Ocean Plastic. Und ja, also in so Ländern wie den Philippinen müsste man eigentlich, weiß es nicht, aber gehe ich von aus, ist eigentlich fast jede Plastikflasche dann per se, per
Definition im Ocean Plastic. Einfluss finden. Oder zumindest nicht weit. Ist das normal? Also ist das die Art und Weise, wie aktuell Recyclingplastik generiert wird, wenn es denn jetzt nicht hier aus der Kette kommen soll, sondern aus fernen Ländern und aus der Natur gezogen werden soll? Einzelfall oder denkst du, das macht die Branche, ich sag mal die Plastikrecyclingbranche so standardmäßig so?
Wenn wir über das Greenwashing sprechen, ist es ein typisches Muster, weil wenn Greenwashing so ein bisschen der Populismus der Nachhaltigkeit ist, dann arbeitet man immer nach demselben Vorgehen. Das heißt, man tut so ein emotional wirksames Wunschbild suchen. Wo stört denn einem ein Umstand, den man dann heldenhaft behebt, am meisten? Und das ist bei Ocean Plastic sehr stark gegeben, weil jeder die Bilder kennt von leidenden Meeresschildkröten mit Plastik, Strohhalmen irgendwo im Nasenloch oder Robben, die sich in Netzen verfangen haben etc. Oder auch vom Urlaub, wenn man halt das sieht, was am Strand dort angespült wird. Und wenn man dann suggerieren kann, ja, auch über ein schönes Bild, über eine Drohnenaufnahme, da packen wir als Unternehmen an, sammeln es dort ein, man sieht es, wo es herkommt in den Bildern, vielleicht noch stärker emotionalisiert, vielleicht sogar mit freiwilligen Aktionen, wo Kinder am Strand das einsammeln, dann sinkt so ein bisschen der Wille vieler Konsumenten, sich rational damit auseinanderzusetzen, weil sie einfach emotional so abgeholt wurden, dass sie sagen, das will ich unterstützen. Und was dann tatsächlich passiert, das interessiert viel zu wenige, weil man irgendwie denkt, naja, die werden doch sicher dafür gesorgt haben, weil wenn das so offiziell so gezeigt wird, das muss doch machbar sein. Und selbst wenn sie es nicht zu 100% machen, ist doch eine unterstützenswerte Sache, weil sich viele nicht vorstellen können, zu welchem Ausmaß es komplett geschummelt ist, nicht irgendwie zu 50%, sondern zu 80%, 90%, 98% und mehr geschummelt. Ja, weil Fall, selbst die Aufnahme am Strand mit dem echten Meeresplastik nur ein winziger Bruchteil ist von dem, was tatsächlich in dem Produkt drin ist, wenn überhaupt was drin ist. Und von daher, das ist natürlich kein Recycling. Und selbst wenn es Recycling wäre, muss man ja wissen, geht das überhaupt wissenschaftlich, naturwissenschaftlich, ist überhaupt machbar, dass man Ocean Plastic wieder in einen Kreislauf überführt, was bei Textilien sowieso schwer der Fall ist, weil man die dann nachher auch praktisch nicht recyceln kann. Und selbst wenn man es in die Textilien überführt, hat es leider in den allermeisten Fällen eine Qualitätsverringerung durchgemacht, die man einfach naturwissenschaftlich kaum verhindern kann, wenn es aus dem Ozean kommt. Nämlich, Versprödungseffekte durch Oberflächenerosion, über UV-Strahlung, über das Salz im Meer, andere Chemikalien, mit denen es im Meer in Verbindung kommt. Und das kann man nicht mehr reparieren und dann wird es spröde. Und wenn es spröde ist, kann man nicht mehr gut Stoff draus machen. Mhm. Und das ist mit ein Grund, weshalb dann viele sagen, dann nehmen wir gar kein Ocean Plastic, sondern nur welches, was Ocean Bound heißt. Und selbst wenn das irgendwo in Genf in der Schweiz gesammelt wurde, die sind, glaube ich, auch noch näher am Mittelmeer als irgendwie die 49 Kilometer oder so. Also man kann eigentlich Ocean Bound Plastic überall billigst finden. Und hat den Eindruck, man hätte emotionale Heldentaten geschafft. Und das lenkt wirklich ab.
Wunderbar, du zuerst, dann
ist. Nee, ich wollte nur sagen, dass das natürlich auch einen ökonomischen Hintergrund hat, ne? Diese 50 Kilometer. Das ist ja tatsächlich so, dass ein Ocean Recycling Pad mehr wert ist. Ne? Man kann es für mehr Geld verkaufen als ein normales Recycling Pad und erst recht noch mehr als ein Virgin, also ein aus Erdöl gemachtes Pad. Das hat ja einen Wertsprung. Also insofern ist es, hat man auch einen Anreiz als Recycler, möglichst natürlich Flaschen 49 Kilometer vom Meer weg zu finden und nicht 51 Kilometer vom Meer weg, weil ich das teurer verkaufen kann, weil die Story dahinter halt einen Preis hat.
Zu geringeren Kosten.
Genau.
Aber das heißt jetzt zum Beispiel, also was ich mitgenommen habe, ist, wenn es wirklich Ocean Plastic wäre, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, weil man daraus nur sehr schwer hochwertige Produkte machen kann. Also es geht vielleicht noch einen Blumentopf draus zu machen, aber es wird schwierig bei quasi einem sehr anspruchsvollen Sporttextil. Aber was ist denn das Problem, ist die PET-Flaschen oder anderes Plastik vom Strand zu nehmen, ist ja noch besser, dann war es ja erst noch gar nicht im Ozean. Ist das eigentlich gar nicht verkehrt?
Das kann man natürlich sehr gut machen. Das ist einfach das normale Recycling, dass man PET dann wieder verwertet. Das Problem ist, dass man sich genau überlegen sollte, aus naturwissenschaftlich zwingenden Gründen, die technologisch noch nicht überwunden werden konnten, wo man das reingibt. Weil wenn das in eine Sackgasse ist, die nachher nicht mehr im Kreislauf geführt werden kann, nicht mehr recycelt werden kann, weil wenn es dann zu einer Mikrofaser geworden ist, ja wieder diesen Oberflächeneffekten ausgesetzt ist, Sonneneinstrahlung, Versprödung und so weiter, dann kann man nichts anderes mehr draus machen als thermische Verwertung. Das nennen zwar manche immer noch Recycling, was eigentlich noch irreführender ist, weil man das stofflich überhaupt nichts mehr rausholt, sondern es einfach nur zu CO2 verheizt. Also ist es dann wirklich deutlich besser, wenn man diese eingesammelten Flaschen dort verwendet, wo ständig wieder neue Kreisläufe machbar sind. Und das ist bei Textilien leider nicht der Fall.
Mhm. Ja, nur ergänzend dazu, wir haben dieses im Zuge unserer Recherche auch dieses Trikot beziehungsweise mehrere davon auch einem Waschtest unterzogen und einem also wissenschaftlichen Waschtest an der Uni Hamburg, an der Forschungsstelle für Mikroplastik, um rauszufinden, was passiert denn damit? Das ist genau der Effekt, den du meinst. Und dabei festgestellt, dass es enorme Mengen an Mikroplastik freisetzt beim Waschen. Also das kann man am Ende, ist das dann quasi
enorm die Point. Enorm heißt mehr als eigentlich üblich.
Oder? Mehr, deutlich mehr als üblich. Die Forscherin Frau Fischer, die da die Forscherin von der Mikroplastik-Forschungsstelle ist, die hat sich das eigentlich, war dabei, die hat sich dieses Ergebnis angeguckt und meinte, wow, das ist wirklich beeindruckend schlecht. Das war ihr Zitat und sie hat die Ahnung davon.
Also das heißt nur übersetzt, man sammelt PET-Flaschen oder anderes Plastik am Strand ein, macht ein Textil daraus und das Textil streut unglaublich viele Mikrofasern wieder ins Wasser. Das heißt, Plastik, das nicht im Meer war, landet plötzlich im Meer.
Genau. Und das möglicherweise kommt mehr Mikroplastik durch dieses Textil am Ende in die Meere, als aus den Meeren tatsächlich rausgenommen wurde, um das draus zu machen. Das heißt, es
ich weiß,
nicht ist eine Senke, sondern eine Quelle.
Aber ich bin so stolz drauf, deswegen muss ich ihn loswerden. Das heißt, man könnte sagen, das Nationaltrikot jetzt überall erhältlich, wo es Wasser gibt. So, wäre, so könnte man das auf als Formel runterbrechen. Aber wir wollen es ja nicht nur an diesem Trikot festmachen, ja. Und nicht nur jetzt ganz speziell auf einem Hersteller rumklopfen. Weil ich glaube, man muss auch sagen, speziell dieser Hersteller hat es geschafft, mittlerweile auf 100% Recyclingmaterial zu setzen, was, glaube ich, für einen Sportartikelhersteller in der Größe bemerkenswert ist. Aber das Entspannende ist eben, wo kommt das Material her? Weil, wenn es quasi Getränkeflaschen sind aus PET, wenn ich das richtig verstanden habe, macht man im besten Fall wieder Flaschen draus, weil dann kann man wieder Flaschen draus machen und wieder Flaschen, oder?
Das ist die beste Art und Weise, wie man möglichst viele Zyklen, Umlaufzyklen erreichen kann, indem man ohne Qualitätsverluste in einer Verwendungsklasse bleibt. Manchmal geht auch Upcycling, dass man tatsächlich aus stärker verschmutztem Plastik durch entsprechende Sortier- und Reinigungsprozesse hochwertigere Anwendungen macht, zum Beispiel für Kosmetikmittel, die dann auch Hautkontakt haben dürfen, das wir ja auch machen mit unseren Kosmetikflaschen, die aus den stark verschmutzten gelben Sackabfällen in einer Qualität erstellbar sind, die der Laie noch nicht mal von der Neuware mehr unterscheiden kann. Das geht.
Also ich habe gerade Stichwort gelber Sack für mich als Laie. Was ist der Unterschied zwischen jetzt PET-Flaschen oder Getränkeflaschen und gelber Sack? Weil für mich sind das ja alles irgendwie Plastikflaschen. Warum gibt es da überhaupt zwei verschiedene Systeme?
Also es gibt traditionell zwei Quellen für Rezyklate. Die eine ist in aller Munde, jetzt nicht über Mikroplastik hoffentlich, nämlich das sind die geschredderten Pfandflaschen, sogenannte Bottle-to-Bottle-Rezyklatquelle. Das heißt, eine Pfandflasche kann man nur ungefähr 20 Mal neu befüllen, weil durch das heiße Auswaschen jedes Mal schrumpft und irgendwann passt die Nennfüllmenge nicht mehr rein. Und dann wird das geschreddert und dann kann man das kaufen als Rezyklat. Und das machen viele, das tut natürlich auch die Getränkeindustrie mittlerweile sehr gut machen, weil es einfach gut funktioniert beim PET. Die zweite Quelle ist das, was jeder Bundesbürger immer noch relativ gut diszipliniert sortiert in den gelben Sack. Nicht nur Getränkeflaschen, sondern eben auch Spülmittelflaschen, Kosmetikflaschen, alles, was dort reingehört. Und leider ist es so, dass die tatsächliche Recyclingquote aus dem gelben Sack in Deutschland derzeit deutlich rückläufig ist, obwohl der Anteil der recyclingfähigen Verpackungen, die dort reingeworfen wird, steigt. Und viele denken ja, recyclingfähig, ja, dann wird's ja wahrscheinlich auch wirklich recycelt. Nee, überhaupt nicht, weil die brennen genauso gut wie die nicht recyclingfähigen. Und wenn keine Nachfrage nach diesem Rezyklat da ist, dann wird's einfach nur zu CO2 verheizt.
Ich glaube, meine Zahlen, die ich gefunden habe dazu, sind, ne, global haben wir, glaube ich, jedes Jahr 400 Millionen Tonnen Virgin Plastic neu in der Welt. Und davon werden 8% recycelt, 20% verbrannt oder thermisch verwertet, wie du vorhin gesagt hast, also eigentlich ein Euphemismus. 50% werden verbuddelt und von 20% weiß man nicht mehr, wo sie gelandet sind. Die verschwinden einfach. Also da scheint wohl noch was zu tun zu sein. Aber irgendwas müssen doch die Hersteller machen. Also wo sollen die sonst ihr Plastik herbekommen? Also wie sollen die sonst so viele Textilien produzieren? Was ist da dann für die Lösung, wenn die das Plastik eigentlich nicht nehmen sollten?
Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, natürlich, dass Adidas sagt und ist wohl so, dass sie nahezu 100% inzwischen auf Recycling-Polyester machen. Das ist natürlich erstmal beeindruckend. Also das machen andere nicht. Das muss man ihnen, glaube ich, dann zugestehen. Und darüber hinaus ist es halt die Frage, wo kommen die ganzen, ich sag mal, PET-Flaschen her, die man dafür braucht, ne? Es ist jetzt etwas, was wir nicht hart recherchiert bekommen haben, aber was wir von vielen, vielen Leuten erzählt bekommen haben aus unterschiedlichen Quellen, dass es tatsächlich in Asien, dort wo die große PET-Produktion gibt, auch dazu kommt, dass Flaschen mehr oder weniger fürs Recycling hergestellt werden. Also um eben diesen Mehrwert zu heben, dass man hat, wenn man sagt, man hat kein Virgin-Plastik, sondern es nimmt den Umweg über eine Flaschenform, die dann recycelt wird. Das ist ein Gewinnsprung.
Wie absurd. Aber weil ich vorhin aufgepasst habe, ist, weil eben PET-Flaschen oder Recycling-Flakes teurer sind als...
Exakt. So, das ist natürlich
Das ist leider eine der ganz großen Fallen, die immer noch nicht gelöst sind und wo eigentlich die Politik gefordert wäre, da einzugreifen, dass es tatsächlich viel lukrativer ist für die Betreiber, Fake-Rezyklate herzustellen, das heißt Virgin, was in Asien als Rezyklate deklariert wird, weil Virgin immer noch das günstigste ist und man dann aber das verkaufen kann an Firmen, die damit Marketing machen wollen, weil sie meinen, okay, wir machen ja das Richtige und hat eine tolle Qualität. Und das ist der Grund, weshalb ja so viel Greenwashing betrieben wird, dass man deutlich noch mehr verdienen kann, wenn man auf das Nicht-Kreislaufmaterial, das Nicht-Rezyklat zurückgreift, aber so tut, als ob man die Umweltprobleme schon gelöst hätte oder dabei wäre, sie zu lösen.
Genau das jetzt auch zum Beispiel jetzt, hier haben wir jetzt 100% in der gesamten Produktfamilie, aber oft ist es ja so, der eine Sneaker, der jetzt aus Ocean Plastic ist oder das eine Pilotprojekt oder der eben das eine Produkt von 99, bei dem man besonders vorbildlich ist. Aus deinem Buch eben habe ich gelernt, eine der Ablenkungsfallen. Man bezieht sich auf den Piloten und verschweigt, dass man eigentlich strukturell noch nicht viel verändert hat. Was ist so, wir haben jetzt schon viel über Greenwashing gesprochen, aber was ist im Kern deine Definition davon?
Ja, Greenwashing ist halt, wenn man einen Lösungsansatz suggeriert, der nicht funktionieren kann häufig, der auch in der Form, wie man es selber macht, wenn überhaupt nur in sehr geringfügigem Ausmaß zu dem beiträgt, was man meint ausloben zu müssen, nämlich Entlastung der Umwelt und Schutz des Klimas. Und von daher ist es eine klassische Täuschung, um sich damit letztlich finanziell besser zu stellen. Und da gibt es Abgrenzungen natürlich zu Ablenkungsfallen, ist die, dass es über das klassische Greenwashing, wo es um das Ökologische geht, produktbezogen hinaus natürlich andere Täuschungsaspekte gibt, die leider in unserer Gesellschaft immer wieder gerne genutzt werden, die auch psychologisch bedingt sind, um einfach von der eigentlichen Problemlösung, die teurer wäre für die Akteure, dann geschickt abzulenken, wie wenn man zum Beispiel in seinem Nachhaltigkeitsbericht und der Öffentlichkeitsdarstellung dann, wenn man ökologisch nicht so viel Messbares anzubieten hat, im Bereich soziale Nachhaltigkeit wunderschöne, hochemotionale Bilder zeigt von dankbaren Kinderaugen, die einem so anschauen, weil man da vielleicht gerade das kleine Mädchen da im Waisenhaus irgendwie unterstützt hat, damit sie eine gute Ausbildung kriegt und das ein ganz, ganz herzerwärmendes Beispiel ist. Obwohl die richtig großen Wertschöpfungshebel, die man in der Eigenverantwortung hat, alle im Argen bleiben. Aber das emotionale Bild wirkt dann oft so, dass man denkt, boah, die Leute, die wollen nur Gutes. Ja. Oder falsche Berichterstattungen gegenüber Börsenanalysten, die nur Pseudo-Nachhaltigkeitsberichtserstattung abfragen, weil sie letztlich gar nicht wollen, dass die Unternehmen einen Weg beschreiten, der erstmal die Umsatzrendite schmälert.
Das heißt für dich, deine Definition Greenwashing bezieht sich vor allem so auf das Marketing, mögliche Mechanismen und die Ablenkungsfallen für dich ist nochmal größerer Kontext.
Ja, genau. Also für mich wäre das, wir schauen immer vor allem erstmal auf die Nachhaltigkeitsaussagen der Marken. Das ist das, woran wir sie letztlich messen. Also Greenwashing ist für mich im Kern erstmal auch eine Fehlkommunikation, also Desinformation von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und deswegen ist es für mich als Journalist auch erstmal eine Aufgabe, Desinformation zu bekämpfen. So, das machen wir mit Flip, deswegen treten wir genau dagegen an, um eben Ihnen allen die Möglichkeit zu geben, sich besser informiert Entscheidungen zu treffen und eben diese Asymmetrie der Informationen zu bekämpfen. So, und das ist für mich erstmal sozusagen der Kern unseres Verständnisses von Greenwashing. Und Greenwashing kann dann natürlich ganz verschiedene Ausprägungen annehmen, ne? Also von, ich sag mal, aus Versehen mal was falsch kommuniziert, mal irgendwo ein Zahlendreher auf der Website oder sonst irgendwie, ist für mich noch was völlig anderes. Auch die Größe des Unternehmens spielt eine Rolle.
Tippfehler, also nicht 28%
ja,
Recyclinganteil,
sondern 82%. Ich überspitze jetzt, aber irgendwie Nebensächlichkeiten, die man aus Versehen mal falsch kommuniziert, ist was anderes als bei einem kleinen Startup vielleicht, ne, das gar keine Kommunikationsabteilung hat. Ist was anderes als ein Großkonzern, der Abteilungen dafür hat und der ganz bewusst in zentralen Werbe- und Nachhaltigkeitsbotschaften Irreführung betreibt. So, das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Also aus Versehen versus vorsätzlich, das hast du eingangs auch gesagt. Und es geht noch weiter, es gibt ja inzwischen auch Regulierungen oder doch schon länger Regulierungen, dagegen, die nutzt ihr ja teilweise auch mal vor Gericht, wenn es um Wettbewerbsrecht geht, also Irreführung da. Bis hin zu jetzt im Schwange sind ja Green Claims Directive auf europäischer Ebene und so weiter und so fort. Bis hin, wenn man genau mal nach Greenwashing googelt, dann findet man auch so Schlagzeilen wie, dass die Staatsanwaltschaft inzwischen bei der Deutschen Bank auch mal die Tür eintritt und Akten mitnimmt, weil es da darum geht, im Bereich nachhaltiger Geldanlage geht es um Anlagebetrug.
Hast du aus deinen Recherchen für alles so drei ganz kurz prägnante Beispiele für den flapsigen Zahlendreher, was mal vorkommen kann, zu einem anderen Beispiel, als das wir schon hatten in der Mitte, bis hin zu dem sehr sicheren Rechtsbruch?
Also flapsigen Zahlendreher weiß ich jetzt gar nicht so, weil wir das dann natürlich auch gar nicht so veröffentlichen. Also dann würden wir sagen, mein Gott, okay, passiert. Mhm. Aber was sozusagen so ein klassischer Fall ist, ist für mich sowas wie sowas, was Shell zum Beispiel macht, ne? Mit dem, ich weiß nicht, ob du es kennst, beim Tanken gibt es doch so eine Art Ablasshandel, wo man noch einen Cent, so einen Klimacent bezahlt oder so, und dann kann man munter weiterbrausen, sage ich mal, mit seinem SUV, ist ja alles in Ordnung. Nur das sozusagen sich als Shell ausgerechnet als sozusagen Klimaschützer zu präsentieren und daraus eine große Kampagne zu machen, widerspricht, also ist ja nur denklogisch, dass das irgendwie, also ne, das ist für mich plus sozusagen
die Relation von
ja, einem Cent genau,
zu 100 genau. Euro Tankrechnung.
Genau, ja. Genau. Und einfach sozusagen, ihr seid Verursacher des Problems und nicht Teil der Lösung, sozusagen, platt gesagt. Genau. Dann haben wir halt so Beispiele, ich habe es eben angesprochen, wie zum Beispiel die Deutsche Bank, die im Bereich Geldanlage wirklich Probleme mit der Staatsanwaltschaft bekommen hat, weil es da um strafrechtliche Sachen geht, nämlich Anlagebetrug. Wenn ich Anlegern erzähle, ihr legt jetzt hier euer Geld ganz besonders grün an und weiß aber, und das ist der Verdacht, dass das gar nicht der Fall ist, und das schreibe ich in meinen Prospekten falsch, dann ist es natürlich, ne, dann ist es ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Und dazwischen gibt es sozusagen alle möglichen Spielarten von Sachen. Wir haben ein Beispiel für eine Recherche. Wir haben ja als eine Sneakerjagd veranstaltet. Das war eine Geschichte. Da haben wir in alte Turnschuhe von Prominenten, um ein bisschen die Reichweite zu steigern, GPS-Tracker verbaut und die dann in verschiedenen Entsorgungswege gegeben. Unter anderem auch bei Nike, um nicht nur auf Adidas einzuprügeln. Nike hat ein Programm, das nannte sich Gott, wie ist es denn? Aber auf jeden Fall haben sie so Rücknahmeboxen gemacht und dann sozusagen suggeriert, wenn du uns deine alten Sachen wiedergibst, dann recyceln wir die und machen daraus unter anderem auch neue Sachen, Klamotten, Schuhe. Und denen haben wir den Tracker in diese Box geschmissen und sind dann hinterher gefahren und haben dann dabei Nike über diese Recherche mehr oder weniger erwischt, wie sie in Belgien in der Halle Neuware vernichtet haben, also neuwertige Schuhe. Retouren, konnte man nachweisen, einfach geschreddert haben und vernichtet haben. Das ist nach deutschem Kreislaufwirtschaftsgesetz nicht erlaubt. Du darfst das einfach nicht machen. Und also ist ein Rechtsverstoß. Ne?
So. Und auch da war, glaube ich, war jetzt in meinen Worten zusammengefasst sinngemäß die Antwort, wussten wir nicht, da ist irgendwie in der Lieferkette der Zulieferer dran schuld oder der Fulfiller schuld gewesen.
Nee, da war es noch elaborierter. Nike hat dann im Nachhinein bei der Konfrontation gesagt, der Inverkehrbringer dieser Schuhe, die wir unter anderem im deutschen Onlineshop gekauft haben, sei nicht die deutsche GmbH gewesen, deswegen greife deutsches Recht nicht, sondern eine niederländische Briefkastenfirma, eine BV, die sei sozusagen der rechtliche Inverkehrbringer, weswegen deutsches Abfallwirtschaftsrecht, Kreislaufwirtschaftsrecht, da nicht greifen würde.
Also juristisches Taktieren.
Ja, genau.
Wie ist denn deine Einschätzung? Glaubst du so an die Naivität von großen Unternehmen? Also hast du das Gefühl, also wo ist oft
also vorsätzlich... Ich sag mal, der Grad der Verwerflichkeit bei Greenwashing nimmt ja tendenziell zu, je größer das Unternehmen ist, das erwischt wird. Warum? In Startups wurde ja gesagt, das kann vielleicht mal falsch eine Situation eingeschätzt haben, sich einfach geirrt haben, die Einzelperson. wenn man einen Stab hat von sehr, sehr vielen Mitarbeitern, die sich genau überlegen können und dazu meistens auch ganz gut ausgebildet sind, welche Konsequenzen ihr Tun hat bei Kampagnen, bei denen es um sehr viel Geld geht. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Das heißt, die können es nicht nur wissen, die wissen es auch, was die tatsächlichen Konsequenzen sind ihrer Aktionen und dass da manches wissenschaftlich nicht so richtig funktionieren kann. Die nehmen es aber so lange in Kauf, wie sie denken, dass sie damit Vorteile genießen können, imagemäßig, verkaufsmäßig. Also sie denken, wenn ich dann ertappt werde, naja, dann gibt's vielleicht mal ein bisschen Ärger und so, aber wer weiß, mit dem nächsten hohen emotionalen Ansatz kann ich davon ja auch wiederum ablenken, weil der Konsument ist ja vergesslich und es gibt ja immer neue, die nachwachsen und das werden wir schon irgendwie überstehen. Von daher ist es leider so, dass größere Konzerne öfter mal dazu neigen, so Skandälchen an Skandälchen zu reihen. Und wir sagen, ja, mein Gott, also konnten wir ja nicht wissen, sorry, liebe Presse, liebe Öffentlichkeit, da haben wir uns mal geirrt, aber wir haben es doch nur gut gemeint. Gucken Sie mal, wir sind so gut Menschen, habt ihr die Kinderaugen gesehen in unserem Nachhaltigkeitsbericht? Und das ist leider das Prekäre, dass das Ertappungsrisiko noch nicht so hoch ist, wie es eigentlich sein sollte und auch die Konsequenzen, Negativkonsequenzen, Imageschaden, damit man wirklich auch darüber nachdenkt, dass diese Großkonzerne damit aufhören. Sie könnten nämlich damit aufhören.
Was?
Weil der Anreiz, es trotzdem zu machen, finanziell auch so groß ist, wenn natürlich das umweltschädlichere Material auch noch subventioniert wird, was bei Virgin Plastic auch noch der Fall ist.
Was das Fatale daran, weil theoretisch könnte ja ein Unternehmer wie du sagen, lass das die mal machen, dann wenn die sich einen Skandal einfangen, umso schöner für mich. Oder wirkt sich das grundsätzlich auf die Branche aus?
Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil man muss da sehr vorsichtig sein mit der Schadenfreude. Weil was bei sowas immer zurückbleibt, ist ein Vertrauenskollateralschaden beim Konsumenten. Und natürlich gibt es Konsumenten, die unterscheiden können und sagen, okay, den Großkonzern glaube ich nie wieder, aber es gibt vielleicht andere Mittelständler, die glaubwürdiger sind, erlebbar, weil da auch dritte Testinstitute, Blogger, NGOs das getestet haben und auch Organisationen wie Flip auch drauf geguckt haben. Deswegen ganz wichtig auch kritische Journalismus in diesen Fragen gesagt haben, nee, die sind skandalfrei seit längerem, die machen es gut. Aber viele Konsumenten, die differenzieren erstmal nicht, sondern denken, naja, also diese Markenhersteller, den kann man grundsätzlich nicht trauen. Und das ist sehr bedenklich, weil wenn dieser Vertrauensschaden erstmal da ist, ist man nicht mehr bereit, selbst wenn man finanziell dazu in der Lage wäre, etwas mehr zu zahlen für die Umsetzung einer Umweltauslobung, sondern sagt, wenn ich dir nicht trauen kann, dann muss es billig sein. Und wenn man immer nur billig zahlt, dann hat niemand Geld, um in umweltwirksame Technologien investieren zu können. Deswegen, das mit dem Vertrauensschaden darf man nicht unterschätzen.
Was mache ich da als Konsumentin? Weil ich habe jetzt gemerkt, auch im Lesen eurer Artikel, da seid ihr selbst als extrem geschulte und gewiefte Investigativjournalist an eure Grenzen gekommen. Da kann ich ja als jetzt Konsument in den 3 Sekunden im Supermarktregal eigentlich überhaupt nicht durchsteigen. Normalerweise halte ich mich dann halt an nicht an die Marke, sondern an Label, die branchenübergreifend gut wirken. Oder wie gehe ich da vor? Und geht da so einfach?
Jein. Also erstmal ist es immer eine Betrachtung im Einzelfall. Ich gebe erstmal völlig recht, dass das ist eben das die Krux an Desinformation, das Vertrauensverlust, das ist ja auch im politischen Bereich nicht anders, ne? Vertrauensverluste entstehen. Umso wichtiger ist, glaube ich, unsere Arbeit, um da Vertrauen wieder aufzubauen und sozusagen als Vertrauensbroker auf eine Art aufzutreten. Also insofern natürlich alle Flip lesen, dann hat man schon mal in Teilen ein etwas besseres Bild. Nein, klar, also Schluss mit dem Werbeblock.
Also ist das so? Oder nein. Denkt man nicht so, jetzt kannte ich den einen Skandal, jetzt kenne ich noch 10 mehr und traue mich gar nicht mehr in den Supermarkt?
Naja, also wir gucken uns die Sachen ja erstmal meistens, also eigentlich immer unvoreingenommen erstmal an. Und wenn wir uns Sachen angucken, dann ist es auch nicht so, dass wir immer nur auf Greenwashing stoßen, sondern im Gegenteil, wir stoßen bei vielen Sachen auch auf wirklich gute Ansätze und Lösungen und auch Sachen, wo man gar nicht viel kritisieren kann.
Gibt es da eine Relation? Gut zu schlecht?
Also in unserer Arbeit, wobei uns gibt's jetzt auch nicht so lange und wir sind jetzt sicherlich nicht kann man nicht vergeneralisieren, aber ich würde sagen 60%, 70% der Sachen, die wir angucken, halten auch erstmal, was sie versprechen.
Grob. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ich glaube, weil die Zahl hatten wir noch nicht, aber ich glaube, das Vertrauen von Konsumenten in Marken ist so niedrig wie noch nie. Aber eigentlich gäbe es Grund genug, vielen Marken zu zuzutrauen. Das heißt, eigentlich könnten wir mehr vertrauen, als wir es aktuell tun. Aber trotzdem nochmal, um zumindest noch, bevor wir auf die Lösung kommen, nochmal für 5 Minuten, ja. Und ich habe jetzt deinen Gedanken dann unterbrochen, ich weiß, aber um zumindest noch einmal kurz am Vertrauen zu sägen, weil ich fand eine Geschichte schon extrem relevant bei euch. Der grüne Knopf ist eines der anerkanntesten Label im Textilbereich, sogar von der Bundesregierung, glaube ich. Ja. Und selbst da habt ihr einen Skandal gefunden.
Ja, also wir haben uns wieder mal anhand von einem Textil eine Lieferkette genauer angeguckt. Und das war eine Geschichte, die startete bei Lidl, beim Discounter, beim Einkaufen. Da bin ich an der Kasse drüber gestolpert, dass da so ein Sommerkleidchen verkauft wurde für 8,99 €, was jetzt noch nicht so überraschend ist. Ist ja erstmal so ein Discounter-Kampfpreis, kann man drüber denken, wie man will. Aber da prangte, und das wurde auch so beworben, groß der grüne Knopf drauf. Also quasi die Bundesregierung hat mir als Verbraucher gesagt, hier kannst du einfach bedenkenlos zugreifen und vertrauen. Das ist quasi mit Siegel der deutschen Regierung alles super duper. Es ist sozial und fair insbesondere. Und dann haben wir uns die Lieferkette genauer angeguckt und dabei festgestellt, dass in diesem speziellen Fall die Lieferkette in Myanmar, dem Bürgerkriegsland, startete. Muss man dazu wissen, musste ich dann auch erst über die Recherche lernen. Ich bin jetzt kein Asien-Experte oder so, aber dass da in diesem Land Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter verhaftet werden, gefoltert, ermordet werden. Das ist alles, das sag nicht ich, das sagen die Vereinten Nationen, das ist alles dokumentiert, dass es da keine Koalitionsfreiheit gibt. Also wenn ich mich für gewerkschaftlich engagieren will, dann werde ich verhaftet und Schlimmeres passiert. Es gibt Misshandlungen am Arbeitsplatz. Also das, die ganze Klaviatur sozusagen der Sweatshop-Unterdrückung, die man sich so vorstellen kann, das in einer brutalen Militärdiktatur. Und just von da hat Lidl sozusagen dieses Kleid gesourced und die Bundesregierung packt dann das Label drauf, das sei fair in der Lieferkette.
Aber die prüfen das doch. Also ich meine, die macht die Bundesregierung
macht
doch nicht ein Label raus und lässt das einfach so im luftleeren Raum.
Nein, die Bundesregierung macht da gar kein Label drauf, sondern es ist ein sogenanntes Metasiegel, auch das musste ich erst lernen. Also es stützt sich dann auf andere Siegel und klebt sozusagen auf die Glaubwürdigkeit von anderen Siegeln. Mhm. Dann sozusagen obendrauf noch das Siegel, jetzt hat die Bundesregierung auf Basis dieser Siegel, ohne selber was zu kontrollieren, das noch sozusagen gemacht. Und dann landet man da ganz schnell in der Schwäche von vor Ort Audits und Kontrollen, Kontrollsystemen, dass da dann viel, ich sag's jetzt mal flapsig überspitzt, viel Papier produziert wird und wenig Resultat bei konkreten Kontrollen vor Ort. Das war in dem konkreten Fall auch so, dass uns die Arbeiterinnen, die wir da sprechen konnten, aus den Fabriken, wo diese Kleider genäht wurden, uns auch gesagt haben, dass da zwar Kontrollen stattgefunden haben, aber man dann dazu angehalten worden sei, da bloß nicht die Wahrheit zu sagen, weil sonst hätte man ein Problem.
Und wie ein freundliches angehalten werden in einer Militärdiktatur aussieht, das kann man sich vorstellen.
Ja, genau. Also und dass das da keine freie Meinungsäußerung oder ähnliches gibt, ist ja auch völlig klar. Also das war einfach klar die Grenze dieses Labels zu sehen. Ich muss dazu aber auch betonen, dass natürlich auch da wieder keine negative Verzerrung jetzt reinkommen soll, sondern es gibt ganz viele Marken, die mit dem grünen Knopf auch arbeiten, auch gerade kleine Labels, die das alles sicherlich richtig machen. Und die sollen jetzt natürlich nicht, das Kind soll nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden. Wir haben jetzt einen sehr krassen Fall recherchiert und sozusagen die Schwächen dieses Prüfmechanismus auch offengelegt und auch angeprangert. Aber natürlich ist es erstmal besser als gar keine Label. Ne?
Was sagst du zu dem Thema? Also wie geht man es besser an, als einfach nur viel Papier zu produzieren? Oder selbst, ne, wenn dann ein Mitarbeitender direkt vor Ort ist und sich das anschaut und trotzdem nicht die Informationen bekommt, die er braucht? Also welche Wege gibt es da raus?
Also es hilft schon, die Aussagekraft verschiedener Label qualifiziert zu vergleichen. Ja, da gibt es zum Beispiel Webseiten wie Labelklarheit. Wir versuchen auch, da ein bisschen Ordnung reinzubringen, gerade auch in den Bereich grüne öffentliche Beschaffung, wo sehr viel Unwissen herrscht, welchen Labeln man vertrauen kann, welche Label eine ganz kleine und welche eine profunde Aussagekraft haben. Und da kann man viel machen. Es gibt gute Label. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit Cradle to Cradle gemacht, die da sehr tief gehen. Man muss das differenzieren nach Branchen. Nicht jedes Label ist für alle Branchen überhaupt relevant. Ich komme natürlich immer auf den Punkt zurück, das beste Label ist ein Absenderunternehmen und eine Absendermarke, von der bekannt ist, dass die einfach grundsätzlich keine Tricks machen. Das heißt, über viele Jahre skandalfrei und von vielen unabhängigen Dritten, NGOs, Testinstitute und so weiter, immer wieder unter die Lupe genommen. Vielleicht sogar auch von Wettbewerbern, die eine Gegenklage machen wollen, weil sie schon mal verklagt wurden und so weiter. Und wenn man das alles bestanden hat über Jahre und das sich rumspricht, dann ist das eben qualifiziertes Vertrauen. Deswegen, solche Marken brauchen dann keine Zusatzlabel mehr, um Top-Vertrauenswerte bei den Verbrauchern zu bekommen. Davon leben wir ein Stück weit. Ansonsten sagen, welche Branche hat welche Label mit welcher Strahlweite, Strahlkraft, ist eine ganz wichtige Sache. Und vielleicht auch wissenschaftlich mal herauszuarbeiten, welche Konzepte der Ressourcenschonung funktionieren denn überhaupt in manchen Anwendungsgebieten, weil bei Textilien ist das mit dem Recycling naturgemäß wegen dieser Oberflächenversprödungseffekte grundsätzlich schwierig. Vielleicht wäre es einfach besser, auf Langlebigkeit zu gehen, wenn man nicht auf Textilverzicht gehen will, irgendwas muss man ja anziehen, auf langlebige, hochqualitative Produkte, die man dann auch eher mal zum Reparieren schicken kann. Ja, und auch pflegt, anstatt Fast Fashion dann irgendwie alle 3 Wochen neu und ex und hopp.
Ja. Mehrere Punkte da. Das eine nur, damit es in der Schnelligkeit nicht untergeht. Label Klarheit war, glaube ich, eine konkrete Empfehlung. Spannend, kannte ich noch nicht. Das,
ne? Siegelklarheit.
Oder Siegelklarheit?
Siegelklarheit.
Also anscheinend eine gute Webseite, die kann ich noch nicht. Werde ich mal anschauen. Ein Punkt, den ich rausgehört habe, also die Antwort auf zum Beispiel Recyclingmaterialien in Fast Fashion wäre nicht anderes Material zu verwenden, sondern einfach von Fast Fashion auf Langlebigkeit zu wechseln, also eher in die Richtung Suffizienz zu gehen. Wie viel brauchen wir wirklich für ein gutes Leben?
Ja, wobei Suffizienz bedeutet ja Verzicht. Langlebigkeit muss nicht unbedingt Verzicht sein.
Okay. Naja, also ich würde, also jetzt Bereich auf Fashion, in der Fashion-Industrie wäre es ein komplettes Umstellen des Geschäftsmodells für viele dieser großen Konzerne. Also Nike und Adidas haben wir uns genauer angeguckt, weil, da sind wir wieder bei dem Punkt, den du vorhin meintest, ne? Also Schaufensterprojekte, so eine Sache wie das oder der Sneaker oder sonst was sind natürlich Projekte, die vorne viel beworben werden und hinten läuft die Maschine aber genau so weiter. Und da wird halt eifrig rausgepresst und sozusagen der potenzielle Müllberg in einer linearen Logik immer größer gemacht. Zum Beispiel dieses Trikot ist jetzt wieder, sorry, wenn ich darauf nochmal zurückkomme, aber ist ja ein so gutes Beispiel dafür, weil dieses Trikot ist eben gerade nicht auf Langlebigkeit designt. Es ist
per Default auf 2 Jahre.
Angelegt. Auf 2 Jahre, weil wir haben jetzt haben wir ein neues Trikot, jetzt ist auch die Story nicht mehr Nachhaltigkeit, die Marketing-Story ist jetzt neues Nationalbewusstsein und passt auch in die Zeit und verstehe ich alles. Aber die Nachhaltigkeit, und das ist wieder die Geschichte, die du angesprochen hast, die wird jetzt gar nicht mehr thematisiert. Die ist einfach weg. Vor 2 Jahren war das die große Story. Jetzt ist sie einfach völlig wups, egal. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, ne? Sag ich mal. Diese Art von, diese Linie ist gar nicht darauf angelegt, sozusagen überzeitlich, langlebig, nachhaltig zu sein, sondern die Leute sollen alle 2 Jahre ein neues Design kaufen.
Kurz nur der Hinweis, ich glaube, wir haben noch eine Viertelstunde, das heißt, ich werde noch so 5-7 Minuten Fragen stellen und dann komme ich auf alle Fragen, die sich im Stream gesammelt haben, zu sprechen. Das heißt, schickt gerne als Teilnehmende im Stream die Fragen in den Chat, dann landen sie bei mir auf dem iPad und in ein paar Minuten nehme ich die hier in die Diskussion mit auf. Vorher aber noch, jetzt muss ich kurz wieder meinen roten Faden finden, die Positivbeispiele. Die Challenge für euch, nennt ein paar positive Beispiele von Marken, die es gut machen, die, wie du sagst, vertrauenswürdig sind, die einfach lange qualifiziertes Vertrauen erarbeitet haben. Und ich grenze es mal ein, ihr dürft keine Marken nennen, die anwesend sind.
Okay, ich fange mal an. Ich bin jetzt zwar nicht wahnsinnig vertieft in die Markenwelt der Textilindustrie und es ist vielleicht ein Beispiel, was schon bekannt ist. Aber wenn es bekannt ist, kann das ja eigentlich auch ein positives Kriterium sein, weil die das dann schon lange genug so gut gemacht haben, dass sie es rumgesprochen hat. Also Patagonia zum Beispiel, ja, machen hochwertige Kleidungsstücke, Outdoor-Kleidung, die man dann, wenn mal was ist, zur Reparatur einschicken kann. Und die machen das dann zu vertretbaren Kosten, weil die auf diese Langlebigkeit ganz gezielt setzen. Und das sind dann Sachen, die sind auch nicht so hypermodisch auf eine Saison, sondern halt schick, aber so, dass man sich nicht schämen muss, wenn man es ein bisschen länger trägt. Aber es wird dann auch wieder instand gesetzt.
Ich glaube, das Mikrofaser-Thema haben speziell die Automarken auch noch nicht 100% gelöst, aber zumindest die Langlebigkeit. Ich glaube, das deutsche Äquivalent dazu wäre wahrscheinlich VD. Die sind, glaube ich, sogar mittlerweile auch mit einem Second-Hand-Shop am Start. Das heißt, die versuchen dieses Problem in den nächsten Monaten auch zu lösen, also auch bemerkenswert, um die Kleidung länger im Kreislauf zu halten. Was würdest du ergänzen?
Also ich stütze mich da dann immer auf unsere eigenen Recherchen, wenn es um Positivbeispiele geht. Und eine Sache, die jetzt sehr gut dazu passt, zu dem Thema, über das wir reden, ist das kleine Hamburger Sportartikel-Label Runamics. Die machen Sportkleidung und sie benutzen dafür im Wesentlichen nicht Polyester. Und wenn sie Polyester nutzen, haben sie jetzt gerade auch angefangen, dann nutzen sie ein Cradle-to-Cradle-Gold-zertifiziertes Polyester. Also das ist dann ja auch nach deinen Worten offenbar sehr viel wert. Die machen gute Sachen und sie sind sehr glaubwürdig da drin. Ist natürlich ein sehr kleiner Player, also nicht zu vergleichen mit großen. Aber wäre natürlich schön, wenn solche kleineren Beispiele auch die Bühne dann bekommen, die sie dann ja ehrlich verdient haben.
Was machen wir KonsumentInnen in dieser Gleichung? Warten wir darauf, dass die Kleinen größer werden, dass die Größeren es gründlicher angehen? Sind wir da passiv in dieser Gleichung oder können wir uns aktiv mit einmischen?
Ja, ich denke mal, interessiert zu sein, was so auf der Herstellerseite sich so rumspricht, welche Hersteller öfter mal Probleme haben mit Kritik und Skandalen und aber dann gleichzeitig auch so im Teilbewusstsein mitzusprechen, so okay, gibt es denn andere, wo es positiv irgendwie sich rumspricht, dass sie das eigentlich ganz gut machen. Das würde eigentlich schon reichen, gerade auch bei Warengruppen, wo man nicht so wahnsinnig tiefgreifendes Interesse hat, wie wenn man ein Auto kauft, um so ein Gefühl zu entwickeln, wem traue ich denn und wem traue ich eher nicht so. Mehr müsste es eigentlich gar nicht sein im Wesentlichen, weil das mit dem Kleingedruckten lesen, um selber zu recherchieren, das will man ja niemand zumuten, erst recht, wenn man so diese einfachen Warengruppen kauft, Spülmittel zum Beispiel, sondern als das Image des Absenders irgendwo mit wahrnimmt und dann vielleicht auch auf die wenigen Siegel achtet, von denen man gelernt hat, dass sie aussagekräftiger sind. Und wenn man das vielleicht auch lernt, vielleicht sogar in den Schulen schon mal zu gucken, wie unterscheidet man Siegel und was gibt's für Portale, wo man da auch lernen kann, wie gut die sind, weil das kann man lernen, wie jede andere Sache auch, dann kann man als mündiger, verantwortungsvoller Bürger die Industrie lenken. Weil ich sage das immer gerne, auf alles kann die Industrie, gerade die Großindustrie, Umwege, Ablenkungen und Ausweichbewegungen finden, auch auf ganz viele Verordnungen und Gesetze. Erst recht, wenn man noch international dann aufgestellt ist, wie die irische oder die niederländische Niederlassung und so weiter, ne? Formalrechtlich. Ja. Aber einer Sache kann sie nicht ausweichen, nämlich der Nachfrage des Verbrauchers. Wenn der Verbraucher genau sagt, ich will das und das will ich eher nicht, dann muss die Industrie darauf reagieren, um die Nachfrage wieder zu treffen. Und dieser Wirkmächtigkeit sollte sich der Verbraucher durchaus ein bisschen bewusst werden, was ja eigentlich auch ein positives Gefühl ist, dass man die Wirtschaft selber lenken kann. Nicht von jetzt auf gleich total, aber in Summe auf Dauer sehr wohl.
Das heißt, es kommt auf die EndkonsumentInnen an. Es braucht auch gleichzeitig, glaube ich, so den Faktencheck durch unabhängigen Journalismus. Und dann braucht es wahrscheinlich auch die Regulation. Jetzt in dem ganz konkreten Fall kommt die Green Claims Directive, die auch, könnte die was bewirken?
Ja, ich denke schon. Sie bewirkt, glaube ich, schon was. Also eine Art vorsichtiges Randtasten, Umdenken. Wir beobachten auch so ein bisschen eher schon fast Zurückhaltung, was jetzt Nachhaltigkeitsaussagen im Marketing angeht. Also es wird gefühlt ein bisschen weniger, also ein bisschen weniger dick auch aufgetragen. Und alle sind so ein bisschen am Suchen. Ne? Was wird da genau passieren? Und
das ist vielleicht aber ein anderes Problem. Es gibt ja dieses Phänomen des Greenhushings. Also was hilft das, wenn wir jetzt andere Themen im Marketing verwenden und uns nicht mehr über Nachhaltigkeit unterhalten oder auch nicht über das Erreichte? Also gibt es sogar das Problem, dass wir gar nicht genug drüber reden, was es alles schon an funktionierenden Dingen gibt?
Weiß ich nicht. Also ich habe da öfter schon jetzt von gehört. Ich beobachte, ich würde sagen, man kann sehr wohl über Nachhaltigkeit und seine eigenen Bemühungen und so weiter reden. Man muss es nur exakt tun und auf den Fakten basierend. Und dann muss man da ja gar keine Sorge haben, sondern das kann ja ein Unterscheidungsmerkmal sogar sein. Ich weiß nicht, nur kürzlich, das ist jetzt nicht per se Nachhaltigkeit, aber ist ja die Nummern von Froster relativ rumgegangen, die auf einmal gesagt haben, in unserer Verpackung ist weniger drin. Und das liegt an Inflation oder ich weiß jetzt gar nicht ganz genau. Aber die haben ganz transparent das gemacht, was ja immer von den Verbraucherschutzbehörden angemahnt wird, dass auf einmal weniger Inhalt in den Verpackungen ist. Da gibt's ja richtig so Rankings. Und die haben gesagt, so, wir erklären das jetzt. Wir schreiben das rauf auf die Verpackung und erklären das den Leuten. Das war ein richtiger Marketing-Erfolg. Und das zeigt ja, dass man auch mit transparenter, ehrlicher und den Verbraucher ernst nehmender Kommunikation was erreichen kann. Also ich würde den Spieß umdrehen und sagen, wieso Greenhushing? Dann mach es, aber mach es richtig.
Ich denke auch, dass der Wahlbürger der Politik durchaus das Signal geben sollte, dass dieses Ertappungsrisiko bei den Greenwashern eher höher werden muss. Das heißt, die, die sich falsch verhalten, die täuschen, die hinters Licht führen, die müssen einen größeren Schaden auch haben, wenn sie mal erwischt werden, wie das ja im Steuerrecht auch der Fall ist, wenn man da erwischt wird bei irgendwas, einem groben Fehlverhalten, dann kann man sogar hinter Gittern kommen, gibt ja solche Fälle. Und dass das nicht immer alles nur so als, naja, Kavaliersdelikt und die haben es ja sicher gut gemeint, abgetan wird. Weil leider auch bei der Green Claims Richtlinie, wir kennen das aus unseren eigenen politischen Kontakten, da gibt's derzeit durchaus das Risiko, dass man über den Einfluss der großen Chemieverbände diese Inkraftsetzung der Green Claims Richtlinie über ganz viele Detaileingaben, was jetzt noch geändert werden soll, versucht zu verschleppen bis hinter die Neuwahl des Europarats, weil man dann sich erhofft, dass durch einen zu erwartenden Rechtsruck, der hoffentlich nicht so groß wird, dann der neue Rat vielleicht auch nochmal diese Linie, Clean Claims Linie, verwässern möchte offiziell, weil er meint, das ist zu wirtschaftsschädlich und das kann man den ganzen Unternehmen nicht zumuten. Also hinter den Kulissen, ja, auf der Lobbyseite passiert da sehr viel, um das Ertappungsrisiko wieder zu verringern, weil man irgendwie sagt, nee, die Wirtschaft muss jetzt einfach mal freie Bahn haben, die ganzen ökologischen Hindernisse müssen da weggeräumt werden. Und das ist nicht gut. Diese Hindernisse, die schützen den Verbraucher vor groben Täuschungen und bieten aber auch Mittelständlern, die es ernst meinen und die einen längeren Planungshorizont haben und dann wirklich Sinngestaltung auch machen wollen, eine Chance, Arbeitsplätze, wertige Arbeitsplätze in Deutschland aufzubauen, da wo Großkonzerne wieder irgendwas nach China verlagern, weil man da irgendwie billiger und unentdeckter Greenwashing betreiben kann.
Also zum Abschluss auch nochmal ein Plädoyer dafür, dass Nachhaltigkeit kein Nachteil für den Wirtschaftsstandort ist, sondern im Gegenteil ein Vorteil für gerade hier verankerte Unternehmen bedeuten kann. Ja. Jetzt, das letzte Mal habe ich schon überzogen, aber diesmal hatten wir, glaube ich, bis sogar 7000 Leute im Stream und das heißt, ich glaube, zumindest 7 davon werden ein paar Fragen haben. Insofern will ich diesmal ein bisschen mehr Zeit für die Fragen nehmen. Ein paar sind schon da. Wer noch Fragen hat, bitte tippt sie in den Chat. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit als das letzte Mal. Detlef Lohmann fragt, leitet nicht gerade die ESG-Reporting-Pflicht mit mehr als 1000 KPIs zu einer Tendenz für Greenwashing? Anstatt an den 10 relevanten Themen des Kerngeschäfts kann ich jetzt einfach Nebelkerzen werfen mit 900 tollen Daten. Was denken Sie darüber? Meldung, ja?
Der Mann hat recht. Also ich habe mir dieses ganze Reporting auch mal angeschaut und leider ist es tatsächlich so, da werden Formalitäten abgefragt, die vor allem Großkonzerne leicht erfüllen können, indem man halt gewisse oberflächliche Kennzahlen meldet, die noch nicht mal genau abgestimmt sind auf die Kernbereiche der jeweiligen Wertschöpfung, sondern da kann man so allgemeine Sachen irgendwie sagen, Sonderbeauftragten für diese Gleichstellung und dieses und jenes. Das mag alles nette Fassadengestaltung sein, ja, und Stabsstellen, die man da bildet, aber es packt nicht an den Hauptpotenzialen der Kernwertschöpfung an und ist leider häufig Blendwerk, auch von Analysten, die am Ende des Tages gar nicht wollen, dass die Bewertung von Blue Chips sich groß ändert, wenn sich rausstellt, die sind weit weg jeder Nachhaltigkeit entgegen der bisherigen Darstellung, weil das könnte ja ganze Bankenportfolien auf den Kopf stellen. Wer mag das denn wollen? Ja, also fast so ein bisschen wie Cum-Ex. So, und das dann umzukrempeln, das wäre ein riesiger Hebel, aber da will auch die Finanzwirtschaft nicht unbedingt dran, weil das wäre
wär ein Thema, kleine das könnten wir in einer eigenen Session durchaus mal vertiefen. Die Geschichten dazu heben wir uns auf für nächstes Mal. Genau, nächste Frage. Ich glaube, die hatten wir teilweise beantwortet. Wie viel Plastikmüll wird jedes Jahr generiert und wie viel wird recycelt? Wie hoch müssten die Investitionen sein, nicht nur um die aktuelle Produktion, sondern auch um das Wachstum abzudecken? Also mein Plastikmüll ist natürlich die Frage. Ich weiß, wir produzieren jedes Jahr rund 400 Millionen neue Plastikware. Wie viel davon Müll ist, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal, von Müll werden grob 8% recycelt. Das ist so ein Median, würde ich sagen, je nachdem, welche Umfrage und auf welchen, ob man das auf die Welt bezieht, auf Deutschland oder auf welchen Staat. Aber so 8%, 10% ist so ein guter...
Weltweit. Ja, in Deutschland ist es natürlich anders. Und es hängt natürlich immer davon ab wann man eine Verwertung als Recycling mitzählt. Also es gab vor nicht allzu langer Zeit Statistiken, auch offizielle in Deutschland, da wurde das thermische Recycling auch noch als Recycling gewertet, weil man da quasi den Energieinhalt wieder zurückbekäme, was natürlich Greenwashing hoch 3 ist, weil es einfach nur verheizen ist.
Nur um das Bild dazu zu geben, thermische Vermehrung heißt, wir verwenden es für ein Heizkraftwerk und verbrennen einfach den Plastikmüll.
Genau.
Ja. Wie hoch müssen die Investitionen sein? Nicht nur um die aktuelle Produktion, sondern auch um das Wachstum abzudecken. Mit Recycling.
Das Wachstum abzudecken, das ist natürlich sehr branchenabhängig, aber gerade bei Nachhaltigkeitsthemen geht es darum, dass man lange genug einen ausreichenden Anreiz bieten sollte, auch lenkungspolitisch, damit die Privatwirtschaft, gerade auch Mittelstand, denkt, okay, wenn wir dann Vertrauen und Sinn aufbauen können und dann auch Marktanteile gewinnen, weil Konsumenten das Gefühl hat, okay, dem Absender traue ich das eher zu, da bin ich bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, dann kann sich das irgendwann eben auch wirtschaftlich auszahlen, auch wenn es das kurzfristig erstmal nicht tut, weil Investitionen kosten Geld und kosten Abschreibung. Wie viel das jetzt in Euro ist, kann ich auch nicht sagen. Aber es ist so, dass leider derzeit die Rahmenbedingungen so eingestellt wurden von der Politik, dass es Desinvestitionen gibt. Das heißt, Akteure ziehen sich aus dem Recyclinggeschäft messbar zurück. Eine Tochterunternehmen von Veolia, was mechanisches Recycling betrieben hat, hat zugemacht aus Mangel an industrieller Nachfrage, weil die Industrie lieber das billige Virgin-Plastik nimmt, aus Kostengründen, weil der Kostenabstand einfach zu groß ist, um dann Greenwashing zu betreiben und sagen, wir haben ja so ein Vorzeige-Shirt oder Vorzeigeschuh oder Vorzeige-Limited-Edition irgendwo. Und das ist bitter. Das heißt, es würde beim Plastik schon 1,4 Cent pro Flasche Anreiz für Rezyklat reichen, um das zu drehen. Ja, das ist nicht viel pro Flasche. 1,4 Cent, das ist der aktuelle Unterschied der Kosten von Rezyklat, was Rezyklat mehr kostet gegenüber den Virgin, zu dem jetzt wieder alle hinrennen. Also das wäre in Reichweite. Und gleichzeitig muss man lesen, naja, die Plastiksteuer in Deutschland ist jetzt, da ist die Ampel möglicherweise gescheitert, das in dieser Legislatur noch zu allokieren, obwohl es die Spanier schon geschafft haben längst. Das ist wirklich so ein bisschen zum Fremdschämen.
Ich glaube, zwei Fragen kriege ich noch unter, aber bevor ich das mache, kurz der Hinweis, es gibt super viele Antworten auf sehr viele Fragen. Einerseits natürlich in dem Buch Die Ablenkungsfalle von Reinhard Schneider, das es jetzt, glaube ich, seit ein paar Tagen auch als Hörbuch zur Verfügung gibt, gesprochen von dem wunderbaren Sprecher Heiko Grauer. Also das kann man sich sehr angenehm anhören. Braucht noch nicht mal lesen. Für Lesefaule wie mich natürlich ein wunderbares Geschenk. Und andererseits empfiehlt es sich wirklich auch letsflip.de zu besuchen. Es gibt unglaublich viel spannende Cases und eben nicht nur die Skandale oder das entlarvte Greenwashing, sondern auch viele wunderbare Beispiele von Marken, von Cases, wie es positiv geht, dass es eigentlich jetzt auch schon möglich ist, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit gekonnt zu verbinden und dabei transparent mit den KonsumentInnen zu kommunizieren. Also einfach auf letsflip.de vorbeischauen und vor allem den Newsletter abonnieren, weil dann kommt das automatisch alle zwei Wochen zu euch nach Hause. Also, nach diesem kleinen Hinweis noch die letzten Fragen. Da haben wir, es gibt nachhaltige Geschäftsmodelle, die seit 120 Jahren funktionieren. Vermieten von Tüchern, Kleidung und anderem. Mewa macht das sehr erfolgreich und sehr nachhaltig. Warum nicht auch in anderen Bereichen? Seid ihr vielleicht nicht die richtigen Ansprechpartner,
um das zu beantworten? Ich würde sagen, das klingt sinnvoll.
Klingt sinnvoll.
Wir sagen, ich glaube, es gibt ja auch im Modebereich auch ein, zwei Beispiele, wie das versucht wird, zumindest. Insofern alles, was die Lebensdauer verlängert und die Langlebigkeit und Reparatur erhöht, ist natürlich erstmal zu begrüßen.
Also Vermieten, Sharing, warum funktioniert das noch nicht so in anderen Branchen? Woran scheitert das?
Ja, es ist oft auch imageabhängig. Also wenn man das Ganze so darstellen kann, dass man relativ verzichtsfrei da einen Zugang findet, weil man sagt, das sind tolle Sachen, sauber, sieht gut aus, angenehm und guter Service und so weiter, dann sind es vermutlich irgendwo auch so gewisse Anfangsschwellenängste. Soll ich jetzt da das komplett umstellen und muss ich in einen anderen Laden gehen oder ganz andere Marktteilnehmer aufsuchen, um mir das zu organisieren. Also vielleicht braucht es auch mal gute Vorbilder, die zeigen, was für gute Produkte das sind, die dann angenehm zu tragen und zu konsumieren sind, damit so eine gewisse Begehrlichkeit da entsteht. Also oft ist es so, dass viele denken, ja, soll doch mal ein anderer anfangen, ja. Das ist auch wieder diese Henne-Ei-Problematik. Es braucht Pioniere, die einfach mal zeigen, dass neue Wege eigentlich ganz, ganz hoch lebensqualitätshochstehend funktionieren, damit andere sagen, das könnte ich doch auch.
Und das braucht uns Endkonsumenten und Konsumentinnen, die dann auch bereitwillig diese Pioniere belohnen und unterstützen. Hier, ich glaube, das ist weniger vielleicht eine Frage, eher ein Plädoyer. Kleidung aus Plastik ist doch ganz generell nicht sinnvoll, weil diese immer Mikroplastik emittiert. Wieso also überhaupt Polyester in Kleidung verwenden? Es gibt auch nachhaltige Alternativen.
Ja, das ist eine Qualitätsfrage. Für so Sachen wie Sportklamotten und Performance macht das durchaus auch noch Sinn, hier und da Polyester zu verwenden. Also klar, es gibt auch gute Alternativen, Zeronamics und deren Tencel oder ähnliche Sachen. Aber es macht in gewissen Anwendungsfällen tatsächlich auch noch Sinn.
Ich glaube, da gibt es noch eine Frage. Könnt ihr ganz konkret was zu Mikroplastik sagen? Bei Rynamics Polyester bitte? Ich glaube wahrscheinlich nicht. Da muss man sich an die entsprechende Marke wenden. Die haben bestimmt sehr viel Lust, da Antworten drauf zu geben. Die freuen sich. Genau. Ich klicke mal einmal auf Refresh, ob noch eine Frage reingekommen ist. Ansonsten würde ich sagen, haben wir fast eine Punktlandung gemacht. Gerade mal 7:02. Oh, ich bin fast schon stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. So viele Themen. Und ich danke euch, dass ihr es geschafft habt, ein wirklich so anspruchsvolles und durchaus diffiziles Thema in so wenigen Minuten auf den Punkt zu bringen. Also vielen Dank, Christian, dass du extra hergekommen bist.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für deine Einblicke, Reinhard. Wie gesagt, gönnt euch noch mehr Input. Entweder das Hörbuch von Die Ablenkungsfalle oder den Newsletter von Flip. Beides wunderbare Quellen für noch mehr Infos, um gemeinsam eine nachhaltige Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen möglich zu machen. Ich kann schon so viel verraten. Wir haben natürlich auch eine nächste Ausgabe von Die Zuversichtlichen geplant. Wann und mit wem, das seht ihr demnächst dann auf diezuversichtlichen.de. Vielen Dank, dass ihr heute vorbeigeschaut habt und viel Spaß mit was auch immer ihr heute Abend noch vorhabt. Einen schönen Abend.